Wir warten alle auf die Sarah. Gott sei Dank war ich pünktlich. Ja.
So, okay. So, Michi, großer Biathlon-Fan?
Ja, riesig. Hast du jetzt eine längere Antwort von mir erwartet?
Eine ehrliche.
Na eh.
Hast du Biathlon als Kind mal selber gemacht? Wir haben hier die tollen Skizentren, ja, weiß ich ja nicht.
Na.
Okay, ja, keine Ahnung. Na, Philipp hat Skispringen gemacht, hätte sein können, dass du 2 Jahre Biathlon gemacht hast.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Bei mir war das nicht drin.
Okay.
Ja, es durfte nur einer Sport ausüben in der Familie. Na, Quatsch.
Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
Es ist ja was Großes geplant, hast du vorhin erzählt, ne?
Ja, das nordische Skizentrum in Saalfelden investiert ungefähr so 5 Millionen Euro.
Wahnsinn!
Und ja, das kommt dem Thema Skispringen und Langlaufen zu 100% zugute.
Weil was der ein oder andere vielleicht gar nicht weiß, wir haben ja auch inzwischen Leogang und Saalfelden von uns aus in 10 Minuten eine Skisprungschanze erreichbar.
Ja, genau, da hat mein Bruder, der Philipp, Skispringen gelernt.
Das ist ja Wahnsinn, kennt man also, als wie ich das erste Mal gesehen habe, siehst du ja nirgendwo.
Das ist eher selten natürlich, ja. Ich glaube, im Bischofshofen ist dann das nächste von uns. Das genau, auch bekannt ist durch Neujahrspringen. Naja. Du hast in Saalfelden und natürlich in Hochfilzen diese 2 nordischen Zentren, die sich ja unglaublich gut ergänzen.
Ja.
In Hochfilzen eher das Thema Biathlon, also Langlaufen und Schießen, und in Saalfelden eher dann das Thema Skispringen und Langlaufen, bedeutet nordische Kombinierer. Dadurch, dass unser Mikroklima auch sehr, sehr gut ist, Hochfilzen sowieso von uns 7 Kilometer entfernt, der schneereichste Ort Österreichs.
Wahnsinn.
Mit damals im Rekordjahr, mit den Bildern, wo 5-6 Meter Schnee am Dach waren, unglaublich.
Wahnsinn.
War ein Tunnel, wenn man da gefahren ist. Und diese Schneesicherheit ist auch notwendig, um im Tal dann Langlauf gehen zu können.
Das stimmt. Und unser Gast, mit dem ich nachher noch sprechen werde, der kennt uns oder die Gegend hier ja auch so gut aufgrund von Hochfilzen. Und zwar ist das, ich glaube sogar, unser erfolgreichster Biathlet, den wir jemals hatten.
Das zumindest ist der sympathischste, den ich kenne.
Unheimlich sympathisch, also ich kenne ihn ja bis jetzt nur aus dem ZDF, er ist ja Experte seit ein paar Jahren, und zwar ist das der Sven Fischer, der nachher kommt, und auf den freue ich mich riesig. Und in der Vorbereitung, und das muss ich dir jetzt auch mal erzählen, weil das ist der Wahnsinn, der hat gewonnen, pass auf, von 1991 bis 2007 4-mal Olympiagold, 2-mal Olympiasilber, 2-mal Olympiabronze, 7-facher Weltmeister, 6-facher Vize-Weltmeister, 2-facher Gesamtweltcup-Sieger und jetzt pass auf, 150 Mal auf dem Podium gestanden.
Das ja, ist unglaublich, Wahnsinn, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Sportler, die so lange konstant erfolgreich sind.
Ja, vor allem die Anzahl, die ganzen olympischen Medaillen, also das ist der Wahnsinn.
Ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Sportler Deutschlands.
Ja.
Na, ich habe lustig, weil ich, hast du das mitbekriegt, wie ich ihn begrüßt habe?
Nee.
Ja, wie ich gesagt habe, 150 Podestplätze, herzlichen
so.
Glückwunsch. Endlich mal jemand, mit dem er auf Augenhöhe reden kann.
Ja, genau.
Nein, er hat das mit Humor genommen. Und,
genau, er ist ein paar Tage bei uns mit seiner Familie, ja. Weil er liebt die Gegend und freue ich mich sehr. Ich meine, wie gesagt, wir reden oft darüber, was hier für wunderbare Sportler und tolle, spannende Gäste bei uns immer wieder sind. Das ist wirklich was Besonderes und Sportler kennen die Gegend einfach durch... Ja, die Unmengen an Möglichkeiten, die du hier hast, wie jetzt eher durch Hochfilzen.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Wenn du heute Menschen da hast, die ja Zeit ihres Berufslebens bei uns verbringen mussten, sage ich jetzt einmal, weil sie trainiert haben, Sportwettbewerbe hatten. Wenn die dann privat wieder zurückkommen mit ihrer Familie und denen zeigen, wo sie vor 20 Jahren einen Bewerb gewonnen haben oder trainiert haben, finde ich das schon erstaunlich und schön.
Ja, und er ist ja bald im Dezember wieder da, weil es ist ja in Hochfilzen jedes Jahr im Dezember Biathlon-Weltcup. Genau. Ja. Vor 3 Jahren war WM, da war ich eh auch fleißig da, bin ja richtig großer Biathlon-Fan. Ich bin eigentlich so ein richtiger deutscher Fußball-Fan, Biathlon-Fan. Eigentlich total der Stereotyp. Aber ist ja wurscht. Wir uns so gut verstehen, ist eigentlich verwunderlich.
Wir zwar, weil ich kein Fußball-Fan bin und kein Biathlon-Fan
bin. Weil du so
bin.
Der Urösterreicher bist und ich so der
klassische Deutsche. Was hat denn der Urösterreicher für einen Sportgeschmack?
Skifahren.
Nein, das sind nicht nur, oder? Tennis, ganz lang, Thomas Mustner.
Ja, jetzt ja. wieder.
Jetzt wieder?
Aktuell nicht, ja, aber er wird ja bald wohl wieder gesund sein, der liebe Dominik.
Ja.
Ja, stimmt.
Also reduzier uns nicht so auf nur Skifahren. Formel 1, Niki Nationale, hallo?
Ja, das ist ja ewig, ja.
Na, was ewig? Das sind
da waren wir mit dem Rosberg, aber Vettel fährt immer noch, Rosberg Weltmeister. Also das ist noch nicht so lange her,
wie bei Niki. Ganz charismatische Typen, gell? Also da ist man in der Niki schon lieber.
Ja, anderes Thema. Ja, manche Sportler sind halt in ihrer eigenen Welt.
Ja, aber das ist schon so, weil du hast heute ganz viele Sportler, die wenig Gesicht und wenig Charakter haben, also ganz wenig Ecken und Kanten. Diese, ich sag mal, diese Marketing- und PR-Maschinerie, die sie umgibt, unglaublich perfekt anpassen und dann so eher so, ja, ich sag immer so einen Teflon-Anzug anhaben, ja. Immer die richtige Antwort parat. Immer
ein
so
Roger ein Federer war so, ist so.
Ja, Roger Federer ist so, für mich ist auch ein Marcel Hirscher so, wenn ich den vergleiche mit anderen Skisportlern. Ja, da war noch vielleicht ein bisschen mehr Emotion drin. Und dieses Emotionale, das brauchst du ein bisschen zur Legendenbildung. Das fehlt mir heute schon ein bisschen im Sport.
Das stimmt. Und wenn ich jetzt denke, weil ich habe ja Sven Fischer auch noch miterlebt, den habe ich als Kind auch noch quasi zum Ziel geschrien.
Ja.
Mit meinen Eltern. Damals so Sven Fischer, Uschi Diesel, das waren schon noch coole Sportler.
Ja, das waren die wilden Hund. Ja, das glaube ich war früher eine ganz andere Zeit auch. Die Trainingsmethoden, die sie hatten, waren glaube ich auch Katastrophe zum Teil. Wenn du dir anschaust, wie sich heute ein Sportler auf seinen Wettbewerb vorbereitet, den hat er ja schon 20 Mal irgendwo digital geübt, kennt jede Ecke, jede Kante, jede Geländeerhebung und was auch immer. Kriegt das perfekteste Material hingestellt und es ist teilweise wie im Formel 1, ja. Ob da jetzt der Fahrer auf dem Podest steht, ich glaube, der steht nur noch drauf, weil das Auto so schwer zum Hochheben ist dort. Ja. Und den Rest macht irgendwo die Technik und das macht es ein bisschen langweilig. Und
obwohl Biathlon ist ja das Gegenteil von langweilig.
Biathlon ist das Gegenteil von langweilig. Ich habe zum Sven Fischer gesagt, es gibt nichts Spannendes wie so ein Verfolgerrennen.
Mhm.
Ja, das ist ja wirklich mega. Etwas, wo ich sage, das ist eine super spannende Geschichte. Und das Mitfiebern trifft er nicht.
Mhm.
Ja. Und wenn er dann nicht trifft, abzuwarten, was der Gegner macht, der eine Strafrunde muss oder ob er gleich wieder hinterher rennen kann.
Ja, total spannend.
Dieses super spannendes Format. Ja, und das glaube ich ist nicht unbegründet, dass Biathlon so einen unglaublichen Aufwind bekommen hat die letzten Jahre und auch in den Städten sehr populär geworden ist.
Ja.
Ja, mit den City-Rennen, wo dann, ja, ich sage mal, fast 100.000 Zuschauer sind.
Ja, auf Schalke ist immer ein Riesenevent.
Ja, ist unglaublich.
Also, das ist. Was ich ihn auf jeden Fall fragen werde, was mich wirklich interessiert, weil du gesagt hast, man kann die Rennen und so ewig schon oder sich ewig auf die Rennen vorbereiten. Olympia wird natürlich schwierig heuer, olympische Saison.
Wo ist das?
Ja, in Peking.
Ah ja, stimmt.
Und die ganzen Rennen vorher wurden natürlich abgesagt, obwohl ja immer die Regel war, in dem Jahr, wo Olympia ist, im nächsten wird ein Weltcup stattfinden, ob das jetzt Biathlon ist oder wie mit der Ricarda, ob das Kanu ist, ist egal. Ja. Hauptsache, die Sportler lernen mal die Strecke kennen. Und das ist dieses Jahr ausgefallen. Jetzt fliegen alle dahin. Keiner kennt die Strecke, die Wetterbedingungen, Windbedingungen, was ist da für Schnee.
Aber jetzt könnte man sagen,
das wird spannend.
Ja, jetzt könnte man aber sagen, es sind die Bedingungen für alle gleich.
Natürlich.
Weil das ist ja normalerweise nicht, ich vergleiche das immer mit Formel 1. Das Team, das die meisten Trainingsrunden auf diesem Circuit gemacht hat, das gewinnt in der Regel. Weil da einfach dann diese Hundertstel Sekunde irgendwo dann vielleicht doch rausgefunden wird, weil das Setup an der einen oder anderen Stelle vielleicht besser wird. Und diesen Trainingsvorteil, wenn man den nicht hat, muss es für alle die gleichen Bedingungen geben.
Ja, deswegen wird es unheimlich spannend. Ich glaube generell Olympia wird unheimlich spannend, weil gerade in China, es konnte ja nicht stattfinden als Vorbereitung.
Ja, und ich denke jetzt so an die ersten Skirennen. Jetzt war ja gerade der Weltcup-Auftakt in Sölden. Wen hat man da auf der Rechnung? Wer ist jetzt da gesetzt für ein Stockerl? Das weißt du bei den Österreichern nicht und international weißt du es auch nicht. Ja? Das ist dann also eine bunte Überraschungskiste. Und jetzt kann man nicht daraus ableiten, nur weil man in Sölden jetzt vielleicht Erster, Zweiter oder Zehnter geworden ist, wie es für die nächsten Rennen wird. Normal war das schon immer so eine Vorschau auf die Saison. Wenn man da beim ersten Rennen unter den ersten 10, ersten 15 reinfährt, dann ist das erste Kräftemessen, der erste Vergleich. Und wenn du das nicht hast oder auf dich nicht drauf verlassen kannst, dass das passt und richtig ist, schon sehr spannend.
Schaust du Winterolympiade schon? Mehr als Sommer oder
ja,
was interessiert dich mehr?
Naja, ich bin ja kein. Ich habe zum Beispiel heuer Sommerolympiade auch ganz wenig geschaut. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht einmal die 100-Meter-Läufe angeschaut.
Aber als Österreicher Sommerolympiade würde ich vielleicht auch nicht.
Ah, sei nicht so herablassend.
Ich bin nicht herablassend. Ich habe euren Olympiasieg live gesehen. Ich habe meinen Mann geweckt, damit er das sehen kann. So ein Sportsmann bin ich.
Ah,
ich wollte ihm das nicht vorenthalten.
Na, eh brav. Keine Ahnung.
Auch die Snowboard-Wettbewerbe?
Na, zufälligerweise, wenn ich vorbeizeppe, dann schon, aber ist jetzt nichts, wo ich darauf vorbereite und mir einen Kalender eintrage.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist Sport im Fernsehen, dem kann ich gar nicht so viel abgewinnen. Live dabei sein, finde ich schon ganz gut.
Okay.
Ja, weil mir reizt das Spektakel rundherum.
Ja, die nächsten Olympiaden sind ja dann in Italien unter anderem.
Wo machen sie in Turin dann?
Mhm.
Okay.
Mailand. Turin, Biathlon ist in Südtirol.
Ja, im Stiefel, und der wird es nicht sein.
Biathlon-Weltcup in Sizilien, warum nicht?
Ja, wäre cool.
Aber da werde ich auf jeden Fall zuschauen, weil das ist bei uns um die Ecke dann Olympia. Das
ja,
ist schon toll.
Also ich glaube live vor Ort, das alles mitkriegen, ist das komplett was anderes, als jetzt im Bildschirm Rennen zu verfolgen oder Sportart, die man sonst auch noch nicht schauen würde.
Da beneide ich auch den Sven ein bisschen, der ist ja eben ZDF-Experte seit 2007. Wenn der da überall mitfliegen darf. Weil da bist richtig vor Ort als Reporter.
Ja, klar.
Mega cool.
Naja, und vor allem lernt er so viele interessante Persönlichkeiten kennen. Mhm. Und vor allem, ich finde das spannend, diesen Weg, den er geht. Nicht jetzt anschließend an die Karriere, die Trainerlaufbahn zu wählen, sondern Abstand zu nehmen, ja, sich fort- und weiterzubilden. Ich glaube, er studiert nebenbei oder irgendwas.
Genau, er macht eben die große Trainerlizenz vom Olympischen Sportbund.
Ja, und das finde ich, glaube ich, ganz eine wichtige Geschichte. Aber Abstand zu gewinnen, einmal unter Anführungszeichen dieses normale Leben kennenzulernen, weil das hast du als Sportler, wenn du so erfolgreich wirst, hast du das seit deinem 12., 13. Geburtstag, lebst du in dieser Sportlerblase. Und wenn du dann rausbrichst, verändert sich ganz, ganz viel für einige Zeit.
Genau so ist es.
Ich glaube, braucht man mal diesen Abstand, diese ein bisschen leichte Distanz einfach, um dann einen klaren Blick wieder zu bekommen. Und wenn er dann irgendwann einmal das vorhat, Trainer zu werden, wird es ihm wahrscheinlich viel besser gelingen, Veränderungen vorzunehmen und vor allem die wesentlichen Stellrädchen zu drehen, als wenn er da nie draußen gewesen wäre.
Ich glaube, er könnte ein toller Trainer sein, gerade auch für den Nachwuchs.
Ja, Nachwuchs ist sowieso ein riesengroßes Thema.
Da ist er sicher super und hat einige spannende Ideen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns an, was er zu sagen hat.
Auf alle Fälle.
Und du wirst sicher die nächsten Abende noch ein paar Stunden mit ihm verbringen, wie ich dich kenne.
Auf alle Fälle.
Und danke, Michi.
Ja, danke. Viel Spaß beim Interview.
Lieber Sven. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Du bist ja einer der erfolgreichsten Biathleten, die wir so hatten. Also ich darf wir sagen, weil ich bin ja auch Deutsche. Hast von 1991 bis 2007 den Biathlonsport mitgeprägt. Bist viermaliger Olympiasieger plus zweimal Bronze, zweimal Silber. Bist siebenfacher Weltmeister, sechsfacher Vize-Weltmeister, zweifacher Gesamtweltcup-Sieger und hast 150 Podiumsplatzierungen. Das ist ja Wahnsinn. Hat mir im Büro kein Mensch geglaubt. Wahnsinn. Gibt es denn noch Tage, wo du ab und zu das Rennen vermisst, das Rennenfahren?
Ja, also erstmal hallo an alle und danke auch für die Einladung. Und natürlich, wenn man so viele Jahre Sport betrieben hat, dann kommt das eine oder andere Mal immer noch mal hoch. Und ich erkenne auch immer mal das eine oder andere nach einem schönen Traum, dass ich mich immer noch in die Zeit des Sportlers hineinversetze und auch hier und da mal noch das Gefühl habe, ich wandere noch mal wieder zurück in den einen oder anderen Wettkampf. Also es ist noch immer da und ich finde, das ist auch schön, dass man nicht abschließt und sagt so, ich will damit nie mehr was zu tun haben. Und das war eine Zeit, die war sehr hart und negativ geprägt. Also will ich davon nichts mehr zu tun haben. Ich bin froh, dass es nicht so ist, sondern dass ich schön zurückblicke und auch viele schöne Erlebnisse habe, auch mit vielen anderen Athletinnen und Athleten zusammen, die jetzt auch schon aufgehört haben. Das ist ja doch eine Weile her und da klönt man gerne nochmal über die alte Zeit und von daher ist es doch eine schöne Zeit gewesen. Aber es ist richtig, das eine oder andere Mal lenkt man nochmal so in die eine oder andere Zeit zurück und mit ein bisschen Wehmut nimmt man hin, dass man älter wird.
Ja, aber gibt es ab und zu, gerade als, oder wenn du dann im Fernsehen die Rennen nachher analysierst, und gibt es dann manchmal so Momente, wo du dir denkst, Ah, da wäre ich jetzt selber gerne gefahren?
Unbedingt. Also es ist immer noch so. Also es ist immer noch so. Also ein paar Sachen sind noch so, dass ich sage, das habe ich nicht abgestellt. Unter anderem so ein Beweis ist, wenn am Schießstand die Athletinnen und Athleten kommen und schießen und ich so richtig voll dabei bin, dass ich mitgehe und mitfieber, ob für eine gute Leistung, egal welcher Nation, dann halte ich die Luft an, als ob ich mitschießen würde. Und dann atme ich wieder zwischendrin mit beim Repetieren und dann beim Zielen ziele ich wieder mit und halte Luft an und dann erkenne ich immer, oh Gott, eigentlich kannst du ja abschalten, aber das ist so viel mal geprägt durch das Training, dass es so im Unterbewusstsein festgesetzt hat, aber andererseits, ich tue ja niemandem weh, kannst ruhig weiterbleiben.
Und denkst dir vielleicht ab und zu, nein, in die falsche Richtung gedreht, drehen die andere, was tust du?
Genau, also das ein oder andere Mal, gerade so junge Nachwuchsathleten, wenn die reinkommen, frisch in den Weltcup, und dann auf einmal diese Euphorie spüren und auch die Nervosität und jetzt hier die ein oder anderen Rennen waren zwar ohne Publikum, aber trotzdem war Nervosität da und dann wird in die falsche Richtung gedreht. Normalerweise haben die das ja alle drauf, aber in der Situation passiert das auch und ich selber habe auch einige Fauxpas mir geleistet, auch zu meinem Debüt hier in Hochfilzen. Das gebe ich auch gerne zu, können wir ja nochmal drüber plaudern.
Das hast du noch so im Kopf, das hat dich all die Jahre weiterhin verfolgt.
Ja, und zwar war das so, ich war damals die zweite Reihe, also ich war ja gar nicht groß auf dem Schirm für Weltcup und habe nicht die Leistung gebracht, aber ich war in der zweiten Reihe. Und hier war Weltcup, das war, jetzt muss ich überlegen, das ging um die Olympischen Spiele, jetzt weiß ich nicht, 91 oder 92, ich glaube, das war gerade in dem, im Jahreswechsel.
Da muss die Saison 91 gewesen sein.
Ja, das war so in einem Jahreswechsel, weil es ging nämlich um die Olympischen Spiele. Mhm. Albert Velum,
ja,
die waren 92, richtig. Jetzt weiß ich nicht genau, ob jetzt kurz im Januar der Weltcup hier war oder noch im Dezember.
Wahrscheinlich im Dezember.
Und da war es so, dass die zweite Reihe die Staffel gestellt hat und ich war einer aus der zweiten Reihe. Und die A-Mannschaft, die wir gesagt haben, die sind abgereist, haben sich auf die Olympischen Spiele besser vorbereitet und dann hieß es, die Staffel darf noch gelaufen werden und da war ich sozusagen zum allerersten Mal mit drei anderen im Weltcup und das war für uns genial, dass wir hier nach Hochfilzen durften und durften im Weltcup laufen und durften die Staffel stellen für Deutschland, aber wir waren nicht in dem jetzigen Stadion, aber es war auch nicht so lange her, dass das Großkaliberstadion war von 1870, sondern es war unten an der Straße noch runter, dieses ganz alte Stadion und da unten war mein Auftakt und da ist mir dieser Fauxpas passiert und zum Reglement vielleicht für den einen oder anderen, damals zur Staffel mussten die Reserveschüsse, also gab ja drei Reservepatronen, die mussten vor dem Schießen abgelegt werden. Und dann, wenn du sie gebraucht hast, hast du gar genutzt oder wenn es nicht gereicht hat, dann bist du die Strafrunde gelaufen. Und ich laufe los, noch völlig aufgeregt und ich habe zwar die richtige Richtung noch gewusst, vom rechts und links drehen, ne? Da kommt ja die Idee jetzt her, aber ich war so aufgeregt, dass ich beim Liegenschießen vergessen habe, die drei Schuss vor dem Schießen abzulegen, die drei Patronen. So, und das damals war ja dieser Weltcup noch nicht so wie jetzt mit Fernsehen und Funk und alles so dabei. Und wie ich den ersten Schuss geschossen habe, wusste ich, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht und hast die nicht abgelegt. Und dann dachte ich, oh Gott, hier in Hochfilzen, dein Auftakt, dann machst du das ist ja richtig Blamage, ne? Und die Staffel kriegt da Probleme. Und habe ich gedacht, okay, jetzt machst du eins. Jetzt versuchst du mit den anderen vier Schüssen noch alles zu treffen. Und vielleicht kommst du noch mit dem blauen Auge davon, da sind ein Auge zudrücken und sagen, ja, du hast ja keine Patronen gebraucht. Und das ging mir so alles durch den Kopf. Und Gott bewahre, ne? Gott sei Dank habe ich da keinen Nachlader gebraucht, bin auch vom Stand los, ohne abzulegen. Und es ist auch keinen aufgefallen. Ich habe auch nichts dafür getan, dass das nochmal publik gemacht wird während des Rennens und danach. Aber jetzt gebe ich es gerne zu. Ich habe da auch einen Fehler gemacht. Und die Staffel, weiß jetzt gar nicht mehr, was wir da geschafft haben. Wir sind auf alle Fälle nicht 1, 2, 3 geworden. Aber wir waren dabei und das war für mich ein Riesending. Deshalb kann ich nachvollziehen, wenn der ein oder andere mal einen Fehler gemacht hat.
Was mir jetzt gerade in dem Zuge einfällt, wie kann das eigentlich passieren, dass ab und zu die Schützen auf die falschen Scheiben schießen, also rechts oder links daneben. Wie kann das passieren?
Ja, dadurch, dass wir ganz viele Scheiben vorne haben. Wir haben ja so knapp 30 Stände, ne? Im Weltcup manchmal sogar mehr, aber 30 müssen es sein. Und der Abstand zwischen den Zielen, also zwischen diesen Ständen ist relativ gering. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele vorne auch, aber es sind so um diese 2 bis 3 Meter ist immer so Abstand dazwischen. Und auf 50 Meter Distanz ist das nicht weit voneinander weg. Und wenn man hinten am ganzen System sich um ein paar Zentimeter verrückt, sowohl liegend als auch stehend, ist man auf der Nachbarscheibe, beziehungsweise auf dem kompletten Nachbarstand. Und da passiert es mal, dieses Crossfire, dass man da ein bisschen über die eigene Linie schießt. Und wenn man sich bei diesem System, muss man ja auch sehen, wenn man sich bei diesem System auf diesen einen von diesen 5 Punkten konzentriert, worauf man ja treffen möchte, dann sieht man drumherum nichts mehr, sondern nur diesen schwarzen Punkt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine offene Visierung habe oder wie beim Tontaubenschießen so eine Laufschiene habe, sondern es ist so, dass ich dann durch dieses Ringkorn und die Opta dann sowieso durch einen Tunnel gucke. Kann man sich vorstellen, wie bei so einer Küchenrolle, nehme ich jetzt mal die Pappröhre und gucke da einfach mal durch, dann habe ich halt ein begrenztes Sehfeld. Und deshalb haben die Schützinnen und Schützen dann nicht unbedingt immer die Zahl mit im Fokus, dass sie sehen, okay, jetzt liege ich auf Stand 1, aber ich schieße trotzdem auf Stand 2. Und dadurch passiert das. Mir ist auch schon passiert, aber ich hatte Glück im Training, nicht in einem großen Wettkampf. Okay. Übrigens beim Rico Groß, wir hatten es vorhin nochmal beim Eingangsgespräch vom Rico Groß gehabt, bei dem hatte ich mal in so einem Nachwuchswettkampf mal auf die Scheibe geschossen und das hat sich so geprägt auch, dass ich dann immer wieder nochmal einen Fokus gesehen habe, okay, bloß nicht auf die falsche Scheibe.
Ah, Wahnsinn. Eine Frage noch zu deiner aktiven Karriere damals. Gibt es so einen Sieg, den du einfach nie vergessen hast, der dir am meisten bedeutet hat?
Also ich denke, für jeden Nachwuchssportler ist es absolut ein Sieg, wenn man nicht den Platz 1 jetzt hat, sondern absolut ein Sieg, wenn man merkt, ich komme in einer Sportart an und da kann ich was bewirken. Das war so, wenn ich jetzt als Metapher das mal so ein bisschen sehe, das war mein größter Sieg. Und von den Platzierungen, wenn man sagt, okay, wo hast du deinen Platz gehabt? Das war entweder, kann man das so sehen, bei den ersten Olympischen Spielen 94 mit der Staffel. Also das war, dass wir da vorne dann so durchmarschiert sind und das war schon sehr prägend. Oder dann auch bei meinen letzten Olympischen Spielen mit der Staffel und dann auch das Einzelrennen, den Sprint, dass man auf der einen Seite in der Staffel erfolgreich war, aber dass man auch sagen konnte, ich habe es auch mal alleine geschafft. Und das ist so, sind so diese drei wichtigen Siege sozusagen. Also der eine Sieg, dass ich in der Sportart gelandet bin, weil ich komme ja aus der Leichtathletik, komme aus dem Langlauf. Und dann in der Sportart gefunden zu haben, wo ich meiner Leistung was erreichen kann. Sowohl dann in der Staffel, weil es ist auch enorm wichtig. Gerade dieser Teamgeist hat mich sehr geprägt, auch die Mannschaft. Ohne Mannschaft wäre ich nie als Sportler so weit gewachsen. Und natürlich dann auch zu sagen, okay, ich bin nicht nur als verstecktes Mitglied in der Staffel dabei gewesen und habe sozusagen einen Erfolg gehabt, sondern ich durfte auch einzeln mal eine Medaille holen. Und das sind so diese drei Punkte, die ganz oben stehen.
Weil du es gerade angesprochen hast, warum glaubst du, weil Denise Herrmann, glaube ich, war ja auch vom Langlauf und ist dann zum Biathlon, sind ja einige Sportler, die das machen. Warum macht man das? Oder warum glaubst du, sind da einige, die vom Langlauf zum Biathlon wechseln?
Einfach weil auch eine gewisse Spannung da drin ist und was Interessantes da drin ist, eine Abwechslung. Und ich denke mal, dass es wenig Langläufer gibt, die sich dann die Schanze runtertrauen und dann dadurch kombiniert werden, weil da muss man reinwachsen, also in diese Schanze. Ich habe da auch hohen Respekt davor, wie die sich da runterdonnern und dann die Schanze da springen. Und deshalb ist der Wechsel, weil das sehr parallel ist, Langlauf-Biathlon, ist dieser Wechsel sehr, sehr naheliegend. Und es gibt andere Wechsel von Sportarten zu Sportarten, die es international auch auf der Bühne gibt. Aber das ist immer sehr naheliegend zu dieser langen Technik, die du erlernt hast oder auch die Muskulatur oder auch die Organe, die du brauchst. Und da ist dieser Wechsel sehr, sehr schnell da. Ich denke, die wenigsten Langläufer werden auch Turner oder sowas werden. Aber da ist halt diese Nähe ist sehr, sehr, sehr stark und dadurch ist der Wechsel schnell gegeben. Birgt natürlich auch dadurch auch eine gewisse Unruhe für das ganze Langlaufsystem, weil dann es auch immer wieder heißt, wir prägen hier junge Nachwuchstalente, wir bilden sie aus, sie kommen zu einer gewissen Leistungsfähigkeit nach oben und dann wechseln sie woanders hin und sind weg. Das ist so nach dem Motto, okay, wir bilden aus und dann ernten woanders die Athleten was. Das ist natürlich immer schon eine Schwierigkeit, aber ich denke, dass man sich gegenseitig da auch für die Zukunft da mal besser helfen kann und das ist in jedem Land eine Schwierigkeit und nicht einfach, aber wenn jemand den Sport mag und Athleten unterstützt, ist es eigentlich egal, wo sie dann landen. Und umgekehrt geht es natürlich auch, dass aus einem Biathleten, der jahrelang da versucht hat zu schießen und irgendwann gemerkt hat, okay, ich komme da nicht hin, dann stehen doch denen die Türen für Langlauf auch offen oder sollten offen sein und dann kann er sich da versuchen.
Ja, aber ist das vielleicht auch, weil in Deutschland ja Biathlon einen ganz anderen Stellenwert hat als Langlauf? Medial,
das,
finanziell,
ja,
was Sponsoren angeht?
Ja, das ist ein Punkt, an dem habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, sondern ich habe es jetzt erstmal nur rein sportlich gesehen, aber das ist natürlich in der Tat auch, dass gerade Langlauf mit einer wahnsinnigen Energie dort auch beflissen gearbeitet wird und doch nicht so die mediale beziehungsweise auch die finanzielle Unterstützung bekommt. Und Biathlon genießt das eben und dadurch ist für den einen oder anderen sicherlich auch nochmal dieses Materielle auch eine Motivation zu sagen, jetzt wechsle ich, weil ich im Langlauf jetzt nicht so diese monetäre Sache gewonnen habe oder auch Möglichkeit hatte. Und das mag auch mit einem Beweggrund sein, warum einige Langläufer gewechselt haben. Aber ich denke, wenn das nur die Motivation ist, dann ist es aus Sicht eines Trainers schlecht, weil dann der Sportler sich nur um die Dollars kümmert, sage ich jetzt mal so. Und dann diese wesentlichen Passionen, die man auch braucht oder die Passion oder die Leidenschaft dann eben nicht mehr für den Sport hat und dann kriegt man auch da keinen Blumentopf mehr gewonnen.
Ich meine, wenn man sich überlegt, bei der Vorbereitung jetzt eben für den Podcast habe ich auch einige Berichte gelesen, auch ein paar, die schon älter sind, wo auch gute Zeitungen eben geschrieben haben, dass ja auch man auch dir verdanken kann, dass auch dieser Hype um Biathlon in Deutschland weiterhin so gewachsen ist. Ob das du bist, ob das eine Uschi Diesel ist, so alles Sportler, die ja so extrem erfolgreich waren. Weil wenn man das jetzt vergleicht, wir haben vorhin kurz gesprochen zu Biathlon-Stellenwert in Österreich. Jetzt sind hier Biathlon-Hochburgen, ob das Hochfilzen ist. Also hier sind ja Möglichkeiten und Sportstätten. Hat aber nie den Stellenwert bekommen oder die Förderung wie Ski Alpin, was in Deutschland ja nicht so ist. Und bist du dir dessen dann schon bewusst oder kann man das als Sportler greifen, wenn man irgendwie so viel oder so eine Wertigkeit auch für so eine Sportart hat? Weil das hast, wie gesagt, dem Biathlon hast du so viel mehr gegeben als ja nur die Erfolge.
Ja, also es ist so, dass ich als junger Nachwuchsathlet das auch immer so gesehen habe, dass die Großen, die waren da oben, die dann später auch dann meine Trainer geworden sind, ob das der Frank Ulrich war oder auch Mark Kirchen, aber die haben da alles so viel erreicht und irgendwann mal bist du selber in der Situation. Und ich erinnere mich auch an Fritz Fischer und so viele ehemalige Athleten, die da was dafür geleistet haben. Und wenn ich dann sagen kann, ich bin Teil dieser ganzen Rudergruppe, sage ich mal, ich durfte auch mal das Ruder in die Hand nehmen und mal mit ziehen, das Boot sozusagen in Bewegung bringen, dann macht das einen schon stolz. Und ich erinnere mich aber auch, international waren wir als Biathlon sehr, sehr, sehr zusammen. Da war ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die damalige Präsident oder auch jetzt immer noch die Biathlon-Union sagt immer Biathlon-Familie und die wollen das Ganze so ein bisschen hochhalten und als Familie noch sehen und das hoffe ich, dass das weiter so bleibt bei dieser Schwierigkeit, die jetzt hier und da immer wieder mal kommt, sondern dass wir das als Familie, als Verband eine Gemeinsamkeit sehen und wenn ich sage international, denke ich auch an Eirik Walfoss, den Norweger. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und habe ihm gesagt, weißt du, ein Grund, warum ich auch Biathlon mitgemacht habe, war, weil ich dich gesehen habe und du hast mich auch fasziniert. Und das ist mir schon bewusst, dass es auch eine Vorbildrolle gibt, ne? Also dass man auch eine Vorbildrolle sein sollte. Und ich habe das als Nachwuchsathlet genossen und habe dann gesagt, Erik, was du damals so gemacht hast, das war auch über die norwegischen Grenzen hinweg, ne? Bis runter nach Deutschland, damalige DDR, auch ein Punkt. Und da hat er gesagt, ja, ich habe dafür gearbeitet, sagt er. Der konnte auch damals sehr gut Deutsch oder kannte sehr gut Deutsch. Ich habe damals sehr viel gearbeitet, dass Biathlon diesen Stellenwert hat und ich werde das nicht mehr so genießen können, hat er gesagt. Aber du würdest das ernten. Und da hat er recht. Also es ist immer eine Generation baut das auf und die nächste erntet. Und genauso sehe ich es jetzt auch, dass ich mit Teil dieser Mannschaft war und dass jetzt die nächste Generation wieder was davon ernten kann. Und so geht es halt weiter und immer wieder weiter. Und ich denke, das sollte jedem bewusst sein. Und so wie wir alle auch mit der Natur und dem Klima bewusst sein sollten müssen, dann ist es genauso da auch, ne? Dass man sozusagen dann auch sich der Rolle bewusst ist. Und wer das verinnerlicht, der sieht sich dann auch selber auch nicht mehr so wichtig und sagt, okay, ich kann mich verwirklichen, ich verwirkliche mich. Und in dieser Verwirklichung sage ich aber auch, habe ich eine Verantwortung und gebe die dann wieder weiter. So wie ich davon profitiert habe, dass andere vor mir gearbeitet haben, so sollen auch andere profitieren. Und deshalb macht es auch Spaß, wenn man in diesem Zirkus noch weiter dabei ist.
Toll. Ja, der Julian hat eben, das hat er auch betont, wie er bei uns zum Podcast war, dass der Zusammenhalt international, nicht nur im eigenen Land, sondern wirklich von allen Sportlern im Biathlon, dass das wie eine Familie ist. Da sagt er auch, das baut einen jedes Mal auf und das ist, sagt er, für ihn so wichtig. Das ist für ihn aktuell immer noch so, wie es bei dir früher dann auch war. Und das ist ja toll, dass es in Sportarten so geblieben ist. So, zu jetzt. Du hast ja 2015 die Ausbildung zum C-Trainer gemacht. C-Trainer ist, glaube ich, Kinder bis 16, Kinder und Jugendliche. Und seit 2019 trainierst du an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Habe ich gelesen, in Köln und Leipzig. Und machst die höchste Lizenz zum Trainer. Willst du mal Bundestrainer werden oder was ist so dein Ansporn?
Ja, also das gibt ja dann am Ende den Diplomtrainer und das ist jetzt so in Deutschland so mit dieser seine höchste Ausbildung beziehungsweise auch den Abschluss. Man kann dann auch noch ein bisschen weitermachen. Auf alle Fälle ist es so, dass es eine sehr, sag mal, qualifizierte oder auch eine von sagen wir, von der Ausbildung her sehr intensive Ausbildung ist, Theorie und Praxis gut vermischt. Und da habe ich die Möglichkeit bekommen und habe gesagt, da habe ich sofort zugeschlagen und sage, okay, bin zwar jetzt schon über 50, aber die, die mich kennen, wissen, dass ich als Nachwuchssportler nach dem Abitur angefangen habe zu studieren. Als junger, wirklich junger Mensch, gleich direkt nach dem Abitur oder Matura, wie man in Österreich sagt. Und da waren aber, weil das gerade in der Wendezeit war, DDR und dann die gemeinsame Republik, gab es Schwierigkeiten und dann hieß es, okay, wenn du weiter Sport machen möchtest, dann geht das nur so, dass du entweder nur Sportler bist oder wenn du studieren möchtest, dann studier halt weiter, aber nicht mit dem Sport. Wie wir ja wissen, habe ich mich für den Sport entschieden und deshalb bin ich exmatrikuliert damals. Es fiel mir natürlich schwer, weil ich gerne damals dieses Trainer- und Lehrerstudium weitergemacht hätte und habe damals abgebrochen. So, und dann habe ich mich voll auf den Sport fokussiert und konzentriert. Und als der Sport immer mehr wurde, auch vom Training, Umfang, dann hatte ich auch nicht die Möglichkeit, irgendwo eine Lehre anzufangen parallel oder irgendwo noch was zu studieren. Das war einfach, die Zeit war nicht da. Auch der Bildungsweg oder die Möglichkeit, dass Fachhochschulen oder auch Universitäten das angeboten haben, das war damals noch nicht so online. Wir reden hier von einer Zeit, da hatten die wenigsten einen Rechner, damals, geschweige denn ein Mobiltelefon. Deshalb hat sich das alles nach und nach entwickelt und jetzt in der dualen Möglichkeit, als sich das entwickelt hat oder auch für mich die Möglichkeit offen war, habe ich zugeschlagen und gesagt, na klar, das mache ich. Und jetzt komme ich wieder an den Anfang hin wieder zurück und sage, okay, jetzt schließe ich das endlich mal ab und möchte den Trainer auch dann absolvieren. Und ich habe Gefallen gefunden am Nachwuchs. Also das ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte unbedingt Bundestrainer werden. Ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei und habe natürlich auch viel gesehen und ich habe mich auch im Sport verwirklichen können. Also ich muss jetzt nicht den Trainerjob auch ausüben, um zu sagen, oh, ich bin der große Zambalo, der das erreicht hat, weil ich glaube, das ist die schlechteste Motivation für einen Trainer, sondern zu sagen, okay, ich entwickle Menschen oder ich möchte bei den Menschen, bei der Entwicklung handhalten und dabei sein, parallel dabei halten und denke, dass der Nachwuchs da eine ganz wichtige Erfahrung auch aus internationalen Wettkämpfen braucht und viele denken immer, naja, gut, im Nachwuchs Ehrenamtliche und da gibt es ganz viele Eltern, die den Schein gemacht haben und sehr mit Emotionen dabei sind. Es gehört aber für den Nachwuchs auch eine Erfahrung von Trainern rein, die internationale Erfahrung gesammelt haben, um eben die wesentlichen Punkte zu haben, auch eine gewisse Ruhe zu haben. Deshalb sehe ich mich in Zukunft im Nachwuchs und Nachwuchs heißt für mich von den beginnenden Bewegungen nach dem Kindergarten bis hin zum Weltcup. Das ist für mich Nachwuchs, weil der eine oder andere sagt immer, wo ist Nachwuchs? Mhm. Das sind die oder die und die Altersgruppe. Für mich ist alles Nachwuchs bis hin zum Weltcup und wenn sie dann den Weltcup erreicht haben, dann ist noch eine andere Liga notwendig, sage ich jetzt mal so, um im Weltcup dann zu bestehen. Weil Klaus Siebert, auch ein Trainer von mir damals, der hat dann ja auch viel gearbeitet, auch international und hatte auch Weltklasse-Athleten, Athletinnen gehabt, wo man gesagt hat, das ist ein Selbstläufer, sind es eben nicht. Und Klaus hatte eben dann Daria Domracheva, die jetzt mit Ole Einar Bjørndalen zusammen ist, dann auch trainiert und als er dann weg ist und der Alfred Eder hat es sich ja dann auch gleich nochmal versucht, da merkt man, dass dann auch so eine Top-Sportlerin, obwohl sie wie so ein Selbstläufer ist, erstmal wieder in so einer Findung war, um wieder Erfolg zu erzielen. Also es ist nicht klar, dass du sagst, okay, jetzt trainiere ich einen Sportler hoch und der Sportler hat ein Potenzial und dann gewinnt er immer, sondern auch im Weltcup braucht es Qualitäten, dass Sportler dann immer wieder ihre Leistung neu abrufen können und deshalb gehört zu einem Trainer viel dazu und ich denke mal, dass ich mich aber zukünftig erstmal im Nachwuchs sehe.
Ja, schade.
Warum? Warum?
Ja, ich glaube, du wärst ein guter Bundestrainer.
Ich denke aber, es ist auch wichtig, dass man als Trainer eine gewisse Ruhe auch im Nachwuchs erreicht. Und Marc Kirchner hat das ja auch gemacht vor mir. Er war ja auch Sportler, wir waren zusammen Sportler. Und dann war er mein Trainer und hat im Nachwuchs gearbeitet. Und jetzt hat er halt alle die Mannschaft unter sich und ist sozusagen der Bundestrainer. Aber er hat die Lorbeeren sich erarbeitet als Trainer im Nachwuchs. Und dadurch hat er auch jetzt als Bundestrainer ein ganz anderes Standing und sozusagen da fast unrüttelbar in der Position. Klar, es hat jeder Stärken und Schwächen, aber ich denke mal, das ist wichtiger mit dem Hintergrund.
In der jetzigen Situation sicher für ihn auch wichtig, sonst wäre es sicher eine ganz andere Diskussion, gerade nach der WM entbrannt, wie es ist.
Exakt.
Dass wenn da jetzt ein neuer Trainer gewesen wäre, den keiner kennt oder den auch als Sportler, der oder als Sportler nicht aktiv war, wäre wahrscheinlich viel schwieriger gewesen.
Mhm. Richtig.
Ja, du hast ja 2007 dich dazu entschieden, ZDF-Experte zu werden. Ja, was hat dich denn an der Aufgabe gereizt und wie ist es denn dazu gekommen, die Seiten zu wechseln?
Also die Insider wissen, dass ich das ein oder andere Mal da schon aufgemuckt habe, natürlich auch intern und habe das nicht jetzt so laut gemacht, aber ich bin dann auch damals zur Petra Behle gegangen und die Petra Behle hat ja auch die Expertin gehabt in, als ZDF oder im ZDF. Und dann habe ich zur Petra gesagt, ja Petra, was habt ihr denn da und da? Und das fand ich überhaupt nicht richtig. Und dann habt ihr den Reporter mal gebracht, der ist jetzt übrigens nicht mehr dabei, also wir wollen jetzt nicht über jemanden lästern, der da ist. Und dann habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Und wie die das damals so gemacht haben. Und am besten gib mir mal die Kombination, die Tastenkombination in meiner Fernbedienung, dass ich nur den Stadionsprecher höre. Oh, da habe ich ja was gesagt. Das war natürlich eine riesen Ohrfeige dem ZDF gegenüber. Und da habe ich gesagt, das kann man doch so nicht machen. Und das hat sie publiziert und hat dann so und so gesagt. Und ich finde immer, auch heute noch, Kritik ist absolut wichtig. Und wenn heute irgendein Sportler auf mich zukommt und sagt, so, das geht gar nicht, was du da oben machst, dann bedanke ich mich dafür und sage nicht, okay, du darfst mich nicht kritisieren, sondern nicht, das ist einfach wichtig. Und jedenfalls hat damals dann der Verantwortliche, Christoph Hamm, kam dann irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, zusammen mit Dieter Kruschwitz, damalige Chef vom ZDF Sport, und die haben gesagt, du Sven, du hast Kritik geübt so und so, das ist ja auch in Ordnung. Wie sieht's denn aus, wenn du das mal machen würdest? ZDF will sich verändern und dann veränderst doch und verbesser das Ganze doch. Toll. Und helf doch mit.
Cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, noch bin ich aktiv. Das war damals nach den Olympischen Spielen. Und dann haben sie gesagt, naja, wenn du dich mal entscheidest, dann sag mal Bescheid. Und so kam das dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe als Erfahrung als Sportler gesammelt, dass wenn ich eine Weile nicht trainiert habe durch eine Erkältung, Verletzung, was auch immer, dann hatte ich schon Probleme gehabt so mit dem Herz. Ich habe das gemerkt, dass mein Herz war sehr angepasst an die Belastung und dann habe ich immer noch eine Zeit gebraucht. Ich konnte nicht still sein, sondern ich musste mich immer irgendwie bewegen. Und da war klar, wenn ich aufhöre mit Sport, brauche ich noch viel Zeit zum Abtrainieren. So, wenn ich jetzt beim Fernsehen bin, fahre noch ein bisschen die Strecken ab und bin noch dabei, dann ist das doch ideal. Dann kann ich doch da schön auch den Abgang gestalten, dass ich dann meinen Körper wieder runter trainiere. Und dann habe ich das so gemacht. Und so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, Fernsehen, ich würde es machen. Und ja, du weißt aber schon, es gibt nur Jahresverträge, wir wollen das alles, und das kenne ich nicht anders als Sportler. Da hat mir auch keiner eine Garantie gegeben für 4 Jahre Olympische Spiele, sondern jedes Jahr aufs Neue und dann, okay, und da war ich halt dabei und dann hat es das angefangen und tja, und da bin ich seit der Saison, wo ist das und damals Weltmeisterschaft war, 2008, seitdem bin ich dabei.
Ja, und macht dir immer noch Spaß?
Es macht mir noch Spaß, weil auch viele, sag mal, Sportler wechseln, aber trotzdem ist es ja auch so, dass es immer um diesen Sport geht. Also da wird irgendwann mal die Zukunft sich verändern und irgendwelche Techniken werden sich verändern, aber diese Grundidee und die Grundsache Biathlon mit Laufen und Schießen, das wird sich nicht ändern, wie der Sportler sich da fühlt und wie das so ist, das ist immer gleich und deshalb ist eine Expertise, die bleibt, aber man muss trotzdem sich eben anpassen an neue Sachen, nur mit neuen Athleten reden und sehen, wie neue Bedingungen sind und von daher macht das mir Spaß. Auf der einen Seite ist es so, dass ich sage, ich habe einen gewissen Fundus, davon profitiere ich, aber auf der anderen Seite darf ich mich nicht ausruhen, muss immer wieder nach neuen Sachen suchen und das mache ich auch und damit ist auch wieder eine neue Spannung drin, eine Abwechslung drin, dass ich nicht in meinem kleinen Hamsterrad hocken bleibe, sondern ich darf mich auch verändern und ich muss mich verändern und das macht mir soweit Spaß, aber ich meine aber auch trotzdem, dass es die längste Zeit gedauert hat. Das ist ja nur auch nicht, jetzt nicht eine Weisheit, die jetzt neu ist von mir, sondern das denkt man schon, dass mich da auch, ich bin ja auch am Studieren und von daher wird sich auch in Zukunft da was ändern und die Laura Dahlmeier ist sozusagen an meiner Seite jetzt beim Fernsehen und wir diskutieren auch viel und sie ist jetzt neu dabei und ich würde ihr gerne das alles, also ich meine, ich bin da offen, ich sage ihr das auch alles, was ich jetzt so weiß, als in meiner Rolle. Und irgendwann mal kann sie auch gerne das komplett dann auch übernehmen oder wie auch immer sich das Fernsehen entscheidet. Und ich denke, in einigen Jahren hat sich das dann auch dann verändert und dann blicke ich dann wahrscheinlich von meiner Couch dann auf das Fernsehen und gucke dann auf die Zeit des ZDFs dann zurück und erfreue mich der neuen Rennen, die dann woanders dann kommentiert werden von anderen Leuten.
Als großer Biathlon-Fan nehme ich der Laura das immer noch übel, dass sie so früh aufgehört hat, aber das ist jetzt was anderes. Das sagt man als Nicht-Leistungssportler, kann man das sagen, und großer Biathlon-Fan.
Das ist
bei Magdalena
okay.
das Gleiche und bei Laura.
Okay. Das habe ich übrigens auch gesagt, das ist auch völlig okay. Und meine Meinung ist auch, dass man als Fan das auch haben darf. Das ist völlig in Ordnung, dass man sagt, du hast viel zu früh aufgehört, du hättest weitermachen müssen. Als Fan darf man das sagen. Und dann denke ich aber auch, dass man dann als Sportler oder als ehemaliger Sportler und auch als Fan dann auch respektiert, dass man sagt, okay, derjenige, der das Ganze absolviert, die Laura, die Magdalena, die sind auch Menschen und die entscheiden auch und die dürfen dann auch das
natürlich
entscheiden, aber man darf auch als Fan sagen, das war zu früh.
Ja, genauso wie ich beim Arndt nicht verstehe, wie man vor Olympia aufhören kann, aber auch das ist nur meine Meinung und ich kann ihn auch verstehen, er wird jetzt auch Experte, ich weiß
ARD,
jetzt nicht,
richtig,
ob er, genau, ARD-Experte, aber ja, gut. Konntet ihr letzte Saison überhaupt aufgrund von Corona zu irgendeinem Rennen eigentlich oder war alles von Mainz aus?
Also es war fast alles von Mainz aus. Also die Verantwortlichen sowieso, die sagen ja da Remote Control, fast wie so mit der Fernbedienung. Ähnlich ist es natürlich da auch gewesen. Da hat man die Rennregie von Mainz aus gehabt und vor Ort waren Kameraleute und diejenigen, die das produziert haben, wirklich auf Minimum runtergefahren. Und wir durften auch als Reporter nicht groß umherfahren. Es gab wenige, die gefahren sind, die hatten immer ganzen Tests, waren in dieser Bubble drinne und. Die ganzen Sachen sind ja genug publiziert worden, aber das Team war schon gespalten und das ist schwierig. Und ich hatte, als der Weltcup in Oberhof war, habe ich gesagt, ich muss da hoch. Ich muss vor Ort sein, das geht doch gar nicht anders. Und da war ich auch vor Ort. Und genauso, als es um die Weltmeisterschaft ging, dadurch, dass ARD und ZDF sich immer abgewechselt hatten, habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn ARD drauf ist zur Weltmeisterschaft, dass ich mir wenigstens die Strecken angucke, dass ich vor Ort bin, dass ich mir das mal angucken kann. Und die Zusage habe ich bekommen und da war ich auch froh drum, dass ich dann wieder mal diesen Biathlon oder diesen Wind, diese Luft geschnuppert habe, weil das doch anders ist, ne? Wenn man im Sofa sitzt und da zuguckt oder ob man vor Ort draußen im Schnee ist. Und ich denke, dass viele, auch die Zuschauer werden, hoffe ich zumindest, werden auch gemerkt haben, es hat funktioniert. Klar, es war okay, es war vielleicht auch gut, je nachdem. Aber wir lebten davon, dass wir die Erfahrung hatten vom letzten Winter und den davor und die ganzen Jahre. Und wenn wir zukünftig jetzt immer nur remote oder von der Fernbedienung aus das Ganze steuern wollen, dann entfernen wir uns immer mehr von der Basis, von der Materie. Und ich denke, das wird dann der Zuschauer auch merken. Ich glaube, der Reporter, das heißt ja auch so reportieren, der Reporter muss vor Ort sein und muss sozusagen das Auge, die Hand des Zuschauers sein in der Entfernung und muss es dann rüberbringen. Und das ist, ansonsten ist man dann nicht mehr Reporter, sondern auch Zuschauer. Ja. Und da fehlt dann was. Ne? Und deshalb hoffe ich auch, dass wir nächste Saison wirklich viel vor Ort sein können. Geplant ist es.
Okay.
Und von daher nehmen wir auch gerne die eine oder anderen Schwierigkeiten auch an und versuchen da natürlich auch, wenn es für uns schwieriger ist, trotzdem das zu stemmen. Weil ich denke, dass die meisten, die ich jetzt mit dem Team habe oder eigentlich fast alle, haben eine gewisse Passion für den Sport und sind aufopferungsbereit. Und ich sage mal so salopp, das darf man ruhig auch mal hier sagen, die eine oder andere Überminute ist natürlich auch da. Und ja, da wird nicht gleich nach Tarif gesprochen und gesagt, okay, ich will meinen Ausgleich, sondern die sind auch wirklich alle Fan und bleiben an ihren Plätzen und arbeiten, damit das Ganze funktioniert.
Also geht's für dich nach Schweden jetzt?
Es geht für mich nach Schweden. Also ich will hoch, ich fahre hoch, ist alles super geplant und hoffe ich, dass ich vor Ort dann auch wieder in die Loipe kann und auch mit denen mal reden. Und dann ist auch international wieder eine andere Stimmung. Du hörst, du siehst, ne? Also das ist schon was ganz anderes.
Habt ihr schon eine Info zwecks Olympia, ob ihr nach Peking dürft oder wie das aussieht?
Also mein letztes Telefonat war, dass vieles angedacht ist und die warten ja auf dieses Roadbook, das ist mittlerweile raus, aber ich weiß jetzt nicht, was da aktuell drin steht. Ich war die Woche in Köln und habe da studiert und da war ich jetzt nicht mehr, aber bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil da habe ich mich jetzt komplett nur auf das Studium konzentriert. Und habe erstmal das alles außen vor gelassen, aber das denke ich mal, das Fernsehen mit dem Roadbook ist absolut vertraut und die versuchen das Maximum rauszuholen im Sinne des Sports. Und ich glaube auch, dass viele Reporter verkündet haben oder beziehungsweise dafür sind, dass sie das ein oder andere an Repressalien dulden, wenn es denn dann noch funktioniert. Hauptsache sind wir Ort.
Ja, wird wahrscheinlich wie bei Sommer-Olympia, dass vorher man sich in seiner, also sowieso nur in der Bubble bewegen darf und vorher in Quarantäne muss können. Hat ja eigentlich gut funktioniert jetzt im Sommer.
Ja, also wir haben Erfahrungen, ein bisschen haben wir ja schon gesammelt. Ich meine, man darf eben nicht vergessen, es gab ja auch mal eine schwierige Zeit, jetzt weg von einem Virus, 2001, 11. September, sage ich da nur. Und wenige Monate später, im Februar 2002, waren die Olympischen Spiele in Salt Lake City. Und da waren wir auch in so einer Sicherheitsblase. Da hat man das damals auch gesagt, Bubble. Und da ging es dann auch um verschiedene Sachen, wie kriegt man das unter und ähnlich sehe ich es jetzt auch. Das ist hier und da ja auch wie so ein Ausnahmezustand und den muss man halt nehmen und dann muss man das Beste draus machen. Und da gehört sich eben auch die ganzen Regeln, dass man sagt, okay, wie kriege ich das Ganze am sichersten und dann von einer Blase in die andere. Und da hat man dann auch von Bubble to Bubble und so hat man sich dann bewegt und so. Ähnlich habe ich es ja auch jetzt von Tokio gehört und was man so mitbekommen hat. Das war schon sehr streng, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass man das trotzdem durchzieht. Bin ich der Meinung, weil das Ganze, wir als Menschen, wir wollen diese Lebensqualität haben, wir wollen davon, was wir brauchen das im Endeffekt und ich denke, da hat Fernsehen noch eine wichtige Rolle. Ich lerne das jetzt auch in der Pädagogik und Psychologie, dass wir Menschen das auch brauchen, wir brauchen die Abwechslung. Wasser und Brot reicht zwar zum Überleben, aber irgendwo ist es dann, reicht das dann auch wieder nicht.
Ja, und für die Sportler, wie auch die Ricarda gesagt hat, wie die Meldung kam, Tokio 2020 wird abgesagt. Das ist für einen Sportler ja das Schlimmste, was passieren konnte. Man trainiert 4 Jahre darauf hin, muss seinen ganzen Trainingsplan wieder umstellen, muss sich komplett neu fokussieren, sich neu qualifizieren. Das war ja alles, das waren für einen Sportler ja unheimlich schwierig. Ich glaube, da ist schon Dankbarkeit da, dass überhaupt die Winterspiele so stattfinden können, wie es geplant waren.
Definitiv, weil viele
zwar
Athleten
ohne Zuschauer
haben,
ist schade, aber
das ist richtig, aber lieber findet was statt, als dass man was absagt. Ja. Und die Sportler trainieren ja und man hat ja einen Plan und einen langfristigen Aufbauplan. Also wer glaubt, wir trainieren jetzt 4 Wochen und dann hast du dieses erreicht, das geht nicht. Und es geht nur über mehrere Etappen, über mehrere Perioden, dass man sagt, okay, wir trainieren mal da in einem Block und darauf aufbauend kommt dann der Nächste und dann der Nächste. Und das ist ja eine komplizierte Sache. Und dann ist es manchmal so, dass auch wenn Erfahrung da ist, es 4 Jahrespläne geben. Ergibt, dass man sagt, okay, wir trainieren jetzt das ein bisschen verstärkt in die Kraft, dann mal da wieder in die Ausdauer rein und dann spitzt sich das dann zu und dann steigern wir uns und deshalb ist so eine Planungssicherheit für den Sportler absolut wichtig, ne? Auch für den Höhepunkt und auch für den Nachwuchs ist das extrem schwierig gewesen, ne? Keine Wettkämpfe, keine Vergleichbarkeit, wo bin ich, ich schmore im eigenen Saft, das ist auch nicht schön, deshalb ist es schon wichtig, wie gesagt, für alle, dass das ganze System am Laufen bleibt und dann nimmt man gerne die ein oder andere Repressalien in den Kauf, Hauptsache das Große und Ganze funktioniert.
Bleib mal kurz bei Olympia, dann greife ich jetzt ein bisschen vor und zwar deine Einschätzung zu Olympia. Arne Pfeiffer hat jetzt gesagt, es gibt Defizite in unserer Mannschaft, es kann sein, dass Peking eine Enttäuschung wird, es kann aber auch sein, dass der Knoten platzt, weil er sagt, es ist schwierig, dass die Vorbereitungsrennen in China nicht haben stattfinden können. Die Strecken, man weiß nicht genau, auf was lässt man sich ein. Ja, was glaubst du, ist denn für uns drin bei Olympia?
Ja, bei einem Sport oder bei einer Sportveranstaltung, Wettkämpfe, ist immer alles drin und ich durfte auch die verschiedenen, wenn man das mal so nimmt, Kreise oder diese Favoritenkreise durfte ich ja erleben. Ich war auf der einen Seite war ich der absolute Nachwuchsathlet, der von dem niemand was erwartet hat. Dann war ich der Nachwuchsathlet, der schon mal was stehen hatte. Dann gibt es ja Nachwuchsathleten, die etabliert sind und sich wiederholen müssen, so den ersten Druck auch haben. Dann gibt es renommierte Athleten, die schon jahrelang gut waren, so nach dem Motto, das sind Selbstläufer. Dann gibt es Athleten, die waren sehr gut, haben ein Loch und wollen wieder zurück in diese Phase und sagen, okay, ich will das mal, ich habe das mal erlebt, ich will es wieder haben. Und so hatten so verschiedene Gruppen. Aber was alle Gruppen eint, man steht am Start und hat keine Ahnung, wie es ausgeht. Also das ist so komplett neu. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Also der gewinnt, weiß das vorher nicht. Oder derjenige, der jetzt in den Wettkampf reingeht und sagt, okay, heute kann ich alles reißen, ne? Dann da geht ja alles schief. Also es ist in jedem Wettkampf ist eine Chance für alle da. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, auch für Olympische Spiele. Erst recht für die Olympischen Spiele. Und gerade Arne Pfeiffer weiß das ja als an einem eigenen Leib, hat er es ja gemerkt in Pyeongchang, wo es hieß, Mathieu Foucault oder Johannes Tinius Bö, die beiden Hauptfavoriten. Und wer wird heute Sprint-Olympiasieger? Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das war der Arndt. Und der hat ein perfektes Rennen geliefert und da kam keiner ran. Und genau das ist die Chance für alle, auch für die Deutschen. Wenn wir aber sagen, wir haben jetzt einen Vergleich von allen und sagen, alle bringen ihr optimale Leistung. Alle. Dann sieht es für die Deutschen nicht so gut aus, weil die anderen Nationen mit anderen Athleten wahrscheinlich ein höheres Potenzial haben. Aber so, das ist ja nur reine Theorie. Nicht jeder bringt an dem Tag der Olympischen Spiele die maximale Höchstleistung als Athlet, sondern die einen hätten ein Riesenpotenzial, aber die hauen da irgendwie einen Bock rein oder verrasten sich oder wie auch immer oder schätzen den Wind falsch ein und dann sind sie weg vom Fenster. Und genau das ist die Chance auch für die deutschen Athleten, dass man sagt, okay, wir haben was und das ist das, was da meint mit dem Knotenplatzen. Man hat Hoffnung und man muss Hoffnung haben und Zuversicht, dass an dem Tag alles passt. So wie der Arndt es selber auch hatte. Und dann beim Arndt ist der Knoten geplatzt. Er ist Olympiasieger im Sprint geworden, Pyeongchang. Und genauso sind für viele anderen die Möglichkeiten auch auf eine Medaille. Und das darf man nie vergessen, dass diese Möglichkeit besteht. Und derjenige, der am Start zweifelt, das darf er. Ne? Am Start zweifeln, das ist alles gut. Ich habe mal so diesen Spruch geprägt. Der Verlierer zweifelt vor der Ziellinie. Und der Gewinner zweifelt nur vorm Start. Und das ist so wichtig. Also alle dürfen zweifeln, aber mit Startlinie betreten muss das vorbei sein. Dann muss ich Zuversicht haben und mein Rennen laufen, sage ich jetzt mal so. Und da ist ist China ist jetzt so, dass keiner weiß, wo sind die Strecken? Wo geht's lang? Wie lang sind die Anstiege? Wie fühlt sich das an? wie ist das mit dem Wetter drumherum, ne? Wie sind die Verhältnisse, Windverhältnisse, wie ist die Schießstandsituation, wie ist das Anlaufverhalten, was gibt es da für Besonderheiten? Und deshalb war ja die Regel, vor Olympischen Spielen muss immer ein Weltcup ausgetragen sein in dem Ort, dass man eine Generalprobe hat, war ja enorm wichtig, dass man sagen konnte, als Nation, als Land, wenn wir uns vorbereiten, ich habe ja von der Vorbereitung gesprochen, wie wichtig das ist, okay, wie ist das Profil? Es ist ja nicht so, ich komme ja aus der Leichtathletik, wenn ich jetzt sage, ich habe Tartanbahn und 400 Meter flach oder ich bin jetzt hier Speerwurf, das ist ja eine Linie, da haue ich da den Speer weg, ist immer alles gleich. Selbst bei der Leichtathletik ist nicht immer alles gleich und das sind so Feinheiten, die enorm wichtig sind. Wir haben es ja gesehen beim Speerwurf, wo dann auf einmal die gewichtigen und starken Athleten weggerutscht sind bei dem Tartan. Und das ist ja alles flach mit wenigen Komponenten, die da Einfluss haben. Und im Biathlon, ich habe das Profil, ich habe den Schnee, ich habe die Sonne. Da kommen ja noch viel mehr dazu und deshalb ist es viel höhere Wichtigkeit, das Ganze im Komplex zu sehen. Und das hat bei keinem stattgefunden, gehe ich mal davon aus, der ein oder andere Chinese vielleicht, aber weltweit jetzt nicht, die Nation. Und das ist eben auch eine Riesenchance für den Underdog, sage ich jetzt mal so, für den vermeintlich Schlechteren. Wenn der das nämlich beherrscht und dieser Top-Athlet, der hochtrainiert ist, aber dieses Übertragen auf den Wettkampf nicht kann, dann hat er einen anderen, der vielleicht nicht das Potenzial hat, aber der das besser übertragen kann, dann die Chance. Und das sollten alle Athleten eigentlich dann für sich nutzen können und sagen, okay, ich habe diese Chance. Und das ist eine Besonderheit, dass man sagt, die Olympischen Spiele sind dann was Besonderes. Nicht wie sonst, wo man sagt, okay, da gibt es so eine Vorbereitung und immer wieder das Gleiche. Und das macht eben dann die neue Olympiade eben aus mit dem Höhepunkt der Olympischen Spiele. Und derjenige, der dann Olympiasieger ist, kann sagen, ich habe das am besten bewältigt. Und das ist eine Riesenmotivation, wie ich finde, dass also keiner sich sicher fühlen kann, aber auch keiner kann sagen, ich habe gar keine Chance.
Okay, ja, sind wir gespannt. Ja, aber warum glaubst du, ist denn, wenn wir jetzt auch an die WM denken, jetzt mal den Staffelsieg in Nove Mesto mal ausgeklammert, weil der war ja bombastisch, nach 4 Jahren unsere Männer mal wieder Gold gewonnen. Warum sind die Defizite denn da momentan? Weil so, man muss schon sagen, schlecht für deutsche Verhältnisse, schlecht haben wir in der WM, glaube ich, noch nie abgeschnitten, Frauen und Männer. Was ist da deiner Meinung nach das Problem im Moment?
Also die jetzigen Athleten oder die Athleten, die immer oben aktuell sind im Fokus und von denen wird Leistung gefordert. Aber wenn die Leistung nicht kommt, dann hat das ja Ursachen im Jahr davor, im 2 Jahre davor, im 3 Jahre davor, 10 Jahre davor. Im Endeffekt ist es so, dass wenn aktuell Leute im Weltcup laufen und dann Leistung erreichen, ist das die Ernte für viele, viele Jahre Arbeit, die lange, lange zurückliegt. Und man kann es umdrehen und kann sagen, wenn jetzt kein Erfolg da ist, dann kann es in unmittelbaren Vorbereitungen liegen. Und wenn man aber sagen kann, nee, wir haben alles in Ordnung, das ist alles richtig oder alles gut gewesen, dann ist es halt im langfristigen Aufbau ein Fehler gewesen. Und da muss man ansetzen und muss sagen, okay, man kann nicht einfach Leistungen wie am Fließband arbeiten und sagen, das funktioniert immer automatisch. Ne? Wir sind Menschen, wir haben Menschen zu tun, es gibt Fähigkeiten, Fertigkeiten, das alles wird entwickelt, abgerufen. Und deshalb denke ich, dass die ein oder anderen Defizite auch in der Vergangenheit lagen, in der längeren Vergangenheit. Und die Gefahr besteht immer, wenn Erfolg aktuell da ist, dass man den Nachwuchs im langfristigen Leistungsaufbau ein bisschen vernachlässigt oder dass man zu locker wird. Und ja, und diese Schwierigkeiten, die aktuell sind, kommen erst in Zukunft zutage.
Also glaubst du, haben wir ein Problem beim Nachwuchs?
Wir haben in dem Aufbau, in dem Nachwuchsaufbau über viele, viele, viele Jahre haben wir auch Defizite gehabt.
Okay.
Und hier geht es nicht allein nur darum zu sagen, wie trainieren wir einen Körper und wie kriegt dieser Körper die Höchstleistung, sondern wir haben auch viele Talente verloren in der Vergangenheit oder auch vom Mentalen her, die dann einfach keinen Bock mehr hatten auf gut Deutsch, die dann einfach keine Lust mehr hatten und dann auch Talente dann verloren gegangen sind, weil sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die gar nicht in diesen Bereich gekommen sind und sie haben vorher schon gesagt, tschüss, ich will nicht mehr, ich höre auf, ich habe keinen Bock und hören auf. Und diejenigen, die dann weiter trainiert haben, die haben auch den Druck wieder nicht gehabt und diese Gemeinschaft, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ich danke absolut der Mannschaft, der Trainingsgruppe, weil nur das bin ich geworden aufgrund der Trainingsgruppe. Und deshalb ist im langfristigen Leistungsaufbau, glaube ich, steckt ganz viel drin und man darf sich nicht dahinter verstecken und sagen, das Jahrhunderttalent fehlt oder sicherlich, die gibt es. Und wir haben mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier welche erlebt, die das geschafft haben, Aber der Anspruch ist ja nicht zu sagen, wir warten auf die Talente, sondern wir helfen allen, die aktuell sind und vergleichen auch uns international. Denn auch international gesehen, wir sind jetzt in Österreich, ist es ja nicht so, dass diese Jahrhunderttalente permanent kommen, sondern man vergleicht sich dann unter Normalen, sage ich jetzt mal so. Wir normale Talente, wir trainieren uns da hoch. Und das sollte man sehen. Und andererseits ist es auch so, dass international ordentlich gearbeitet wird. Also wenn auch andere sehr gut sind, dann sollte man nicht sagen, okay, wir haben nur was Schlechtes gemacht, sondern andere haben was sehr gut auch erreicht und vielleicht sogar noch besser. Und dann sollte man das auch honorieren. Wichtig ist eben nur, dass man nicht permanent hinterherhängt und dann ist es ganz schlecht. Ne? Also ich denke schon auch, dass so ein Wellenform Auf und Abs, dass einfach das normal ist. Und was mich positiv stimmt, ist auch die Tatsache, dass die Norweger mit Sturle Holmlund-Greit, mit diesen, sag mal, Durchstarter, mit der wie eine Rakete durchgestartet ist, auch beweisen, dass auch die Norweger in der Nachwuchsarbeit auch Fehler betrieben haben, weil der ist ja eigentlich auch in Anführungszeichen zufällig in den Weltcup gekommen und den hatten die auch nicht so auf dem Schirm, dass das genau der wird, der jetzt sozusagen in der letzten Saison da fast den Gesamtweltcup-Sieg holt und den Johannes Tenjes-Bø nochmal so kitzelt und ihn herausfordert. Und der hat jetzt so viel erreicht, dieser Sturle Holmlund-Greit, dass man sagt, naja, das ist doch klar gewesen, aber diejenigen, die in der zweiten Reihe IBU Cup den beobachtet haben, die haben schon gesehen, dass der gut war, aber dass der dann so durchdonnert, haben auch die Norweger nicht gesehen und das zeigt eben auch, dass der Sport oder auch es sehr schwer ist, wen qualifiziere ich, wen nehme ich in die Mannschaft mit, wen unterstütze ich, wie ist das Auswahlkriterium und wen gebe ich nochmal eine Chance, wer braucht das nochmal, das ist eine schwere Sache und da liegt eben, wie gesagt, auch ein Punkt drinne in der Unterstützung, langfristiger Aufbau und wen fördere ich und wo kommt dann am meisten was bei raus.
Ich glaube, wir sehen die nächste Saison ja auch einige neue aus dem Junioren-Weltcup von der letzten Saison. Wie haben wir da abgeschlossen? Das habe ich nämlich jetzt gar nicht am Schirm.
Ja, sehr gut und auch mit Medaillen. Also von daher ist Deutschland dabei. Aber Wichtig ist auch, glaube ich, dass man genau diese Namen nicht gleich nennt, sondern dass die Zeit haben, sich zu entwickeln. Und den
ja,
einen
das ist in Deutschland halt schwierig.
Richtig.
Wenn du in Deutschland bei einer Männer- oder Damenstaffel mitläufst, der Name der verschwindet ja nicht, den merkt man sich.
Richtig.
Dafür ist der Sport viel zu populär bei uns, dass man da unauffällig durchrutschen kann.
Das ist richtig und das ist nämlich auch eine Schwierigkeit. Man soll das Athleten fördern, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die dann auch einen Druck haben und nur weil du jetzt mal in einem Rennen gut warst als Nachwuchsathlet, heißt noch lange nicht, dass du das sofort übernimmst oder dass ein anderer, der nicht gut war, es dann nicht schafft, sondern das sind alles, das ist ein Aufbau und diejenigen dürfen auch Fehler machen. Auch ein Juniorenweltmeister darf im Weltcup kommen und darf mal 4 Fehler schießen in einem Stück und das gehört auch mal dazu. Klar, das sollte man alles vermeiden und theoretisch gesehen, klar, alle wollen fehlerfrei schießen, aber sowas passiert und deshalb ist es wichtig, den jungen Leuten auch eine gewisse Zeit zu geben, eine Chance zu geben, aber auch jetzt nicht zu sagen, du hast immer Zeit, sondern auch wieder mit dem Finger heben und sagen, okay, du musst die Zeit nutzen. Du hast Zeit für Fehler, Zeit nutzen und irgendwann muss dann der Umstieg kommen. Und das ist eben diese Brutalität am Leistungssport. Da geht es nicht nach Gesichter oder nach Gefallen oder nach Temperament oder wie auch immer. Oder ich mag den nicht. Hier geht es knallhart nach der Biathlon-Leistung, schnell laufen, gut schießen, möglichst noch schnell schießen und dann noch die ganzen Bewegungsabläufe zwischendrin haben, nicht stürzen und dann bist du ganz vorne auf der Ergebnisliste.
Ja und gerade in Deutschland, wir sind verwöhnt. Also ein 4. Platz ist bei uns ja nichts zum Feiern. Also Muss man knallhart so sagen. Also bei uns wird doch von den Biathleten brutal viel gefordert.
Und das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die erstmal verstanden werden müssen, aber auch akzeptiert werden müssen, nämlich die eine Sichtweise des Fans, der Zuschauer, der Partner, die drumherum sind, Leistung muss gefordert werden und wir machen Leistungssport, also gehört es dazu auch Siege, Medaillen, das muss sein und da wollen wir auch alle hin. Und die zweite Sicht ist natürlich auch die des Sportlers und der Trainerrolle, dass man sagt, okay, ich baue den auf und heute ist der 4. Platz für den das Größte gewesen, das der in der Saison erreichen konnte. Und da muss ich das als Trainer auch einordnen und muss diesen Jungen auch feiern oder dieses Mädchen auch feiern und sagen, das war das Perfekte, was du erreicht hast, Platz 4. Und die Öffentlichkeit will natürlich aus der Mannschaft heraus die Medaille oder vorne das sehen, den Sieg. Aber individuell muss man das auch wieder sehen und sagen, okay, Junge, super, oder Mädchen, 4. Platz, das ist absolut top, du bist auf dem Weg, bleib dabei und lass dich von draußen, sage ich jetzt mal so, nicht runterdrücken, dass das nur war, sondern diese zwei Sichtweisen müssen verstanden werden. Und wenn alle diese zwei Sichtweisen akzeptieren, dann ist in Ordnung. Man darf sich aber nicht ausruhen oder verstecken, das ist auch wichtig.
Ich meine, das ist ähnlich wie bei uns die Fußballnationalmannschaft. Die letzten großen Ereignisse waren auch alles Niederlagen, muss man ja eigentlich so sagen, weil ja da wird auch was anderes erwartet.
Richtig.
Und das hängt halt wichtig von Sportart genau zu Sportart.
Ja. Und das wichtig ist auch die Sichtweise, dass man sagt, okay, wenn jetzt Deutschland zum Beispiel, Fußball ist ein gutes Beispiel, wenn Fußball zum Beispiel ein Land Weltmeister geworden ist, ne, und dann ist diese Fahne weht und die Nationalhymne wird gespielt und Weltmeister Fußball. So, dann weiß man ja als, ich bin jetzt nicht der Fußballexperte, aber die meisten wissen, okay, es sind 11 Mann auf dem Platz, die haben das Endspiel gewonnen. So, dann weiß man aber auch, okay, es ist noch eine Einwechslung möglich oder eine Auswechslung möglich. Also waren es vielleicht nicht 11, die da dann an dem Tag gewonnen haben, sondern da hat noch ein anderer mitgespielt. Vielleicht war noch eine zweite Auswechslung drin. Und dann erhöht sich natürlich die Anzahl der Personen, die damit gearbeitet haben. So. Und dann wurden die Weltmeister. Und jetzt, ein paar Jahre später, zwei oder Biathlon ist es ja dann auch in kürzeren Abständen, heißt es, okay, wieder Weltmeisterschaft. Und dann heißt es, okay, ihr wart Weltmeister. Und dann sagen aber die Spieler, übrigens, es hatten letztes Jahr 22 aufgehört und die jetzige Nationalmannschaft hat noch nie eine Weltmeisterschaft gesehen. Das heißt zwar, Deutschland ist Weltmeister im Fußball, aber die jetzige Nationalmannschaft war da nicht dabei. Also kann man eigentlich auch nicht verlangen, dass die wieder Weltmeister werden, weil die waren es ja noch gar nicht als Spieler. Und genauso ist es für viele Biathleten. Das heißt also, okay, wir haben hier Erfolge errungen über Jahre und diese Nation muss wieder gewinnen, ob das jetzt Norwegen ist, Deutschland, Österreich, Russland, was auch immer. USA, die haben ja auch hier in Hochfilzen, haben die ja den mit Lowell Bailey den Weltmeister geholt. Also ich will nur damit sagen, also das ist immer neu zu sehen. Und ich bin auch ein Verfechter, der sagt, wir stehen an der Startlinie und heute ist Wettkampf und heute muss sich jemand auseinandersetzen damit. Und was gestern war, ist völlig Pustekuchen. Und das ist eben auch wichtig, dass man diese Betrachtungsweise sieht. Und selbst wenn ein Weltmeister wieder am Start ist, ist er ein Jahr älter geworden. Und wer weiß, was in diesem einen Trainingsjahr alles passiert ist oder zwei Jahre. Und da muss man sich wieder neu auseinandersetzen und deshalb immer wieder auf der einen Seite Motivation, auf der anderen Seite auch sagen, okay, den Druck gar nicht so weit aufbauen, sondern immer wieder neu die Situation sehen. Und das ist ja das Schöne am Sport, der Zuschauer, der nimmt ja den Wettkampf, der will ja den Wettkampf sehen. Das ist ja nicht allein nur das Ergebnis, sondern wie kommt es zustande, wie ist die Spannung? Das macht es ja interessant.
Ja, und Biathlon ist ja extrem spannend. Das macht es ja aus, auch medial. Das ist ja einfach fürs Fernsehen gemacht. Eigentlich, weil.
Kann man was zu sagen, ja.
So spannend. Kurz noch ein anderes Thema und zwar Highlight für dich dürfte ja sein: Biathlon WM in Oberhof 2023. Da warst du im Bewerbungskomitee, hast dich ja sehr stark dafür eingesetzt. Warum war dir das so wichtig?
Weil ich enorm wichtig finde, dass Länder, die am Biathlon-Sport profitiert haben, auch mit dran arbeiten. Mhm. Und wir haben ganz viele deutsche Sponsoren. Das deutsche Fernsehen ist ganz viel dabei. Es gibt ganz viele Fans, die zu den Biathlon-Wettkämpfen strömen und da ist es einfach auch Pflicht, dann auch so eine Weltmeisterschaft mit auszuüben und ich bin auch der Meinung, dass Deutschland auch Olympische Spiele austragen sollte und könnte. Und diese ganze Verbindung, wir haben gesagt Biathlon-Familie, das ist nicht einfach nur zu sagen, okay, ich lasse mich auf alle Partys einladen und bin froh, dass ich überall mal eingeladen bin und bringe ein kleines Geschenk mit und freue mich über die schöne Party, sondern ich muss auch mal selbst eine organisieren. Und dazu gehört eben auch, dass Deutschland sich wieder bewirbt und sagt, wir wollen eine Weltmeisterschaft haben und auch Olympische Spiele, um das Ganze am Laufen zu halten. Und ich werde jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber so schön, wie man im Sport mit den Nationen zusammenkommt und friedlich so eine Völkerverständigung hat, das ist doch hervorragend. Ne? Wie verschiedene Nationen zusammenkommen und ich sage bewusst Völker, weil wir alle nicht gleich sind. Jedes Land, jede Nation hat ihre Eigenheiten und darf die auch haben und wenn wir da friedlich zusammenkommen, dann ist in Ordnung und jeder hat irgendwo Eigenheiten, die aber okay sind und genau bei einer großen Party ist das ja nicht anders. Nicht alle, wenn ich eine Party habe und schmeiße irgendeine große Geburtstagsparty, lade ich nur Gäste ein, die genauso alt sind wie ich oder wie ich gelagert sind, sondern es ist alles unterschiedlich und deshalb unterstütze ich das Ganze auch und ich finde auch, dass Oberhof oder auch der Ruhpolding ist ja der nächste Ort, dass die beiden Orte das auch verdient haben und
und es wird auch sicher eine Riesenparty.
Das
also ich stelle mir das für die Sportler so toll vor, weil das wird ja von der Stimmung her bombastisch werden, weil es sind ja die Weltcups schon immer. Und ich glaube, als Sportler bist du ja froh, wenn das in so Ländern und in so Städten ist, wo man weiß, da ist die Hölle los, wenn das ist.
Absolut, absolut. Und die Fans, die sieht man ja auch, wie die nach Deutschland geströmt sind und da unbedingt dahin wollen. Und es sind nicht nur Deutsche, die da sind. Und für den Nachwuchssport ist das auch wichtig. Und für viele, die da ehrenamtlich sich da beteiligen, auch enorm, dass dann so ein Fest stattfindet. Und man muss aber auch fair sein und sagen, okay, die vier Athleten oder wenn der Weltmeister noch startet, dann können es natürlich fünf sein, die dafür das Land dann vor Ort an den Start gehen. die haben dann schon einen gewissen Druck mehr. Also das ist richtig, da muss man auch fair sein und sagen, okay, wenn du als Sportler da startest, ist das natürlich ein gewisser Druck. Wenn du dann aber bestehst, ist es natürlich dann auch genial, dass du sagst, hey, jetzt habe ich das hier erreichen können, dann ist das nochmal was Besonderes. Also von daher, denke ich mal, sollten auch die Einheimischen, auch die Deutschen diese Herausforderung annehmen und sagen, 2023, da wollen sie starten.
So, kommen wir zum Schluss und zwar kommen wir noch einmal zurück zu uns. Die Gegend kennst du ja gut durch Hochfilzen, der Nachbarort, warst in deinem Leben unzählige Male, wahrscheinlich bist du bald auch wieder. Was gefällt denn dir hier bei der Gegend so gut? Warum da auch gesagt hast, du kommst gerne zu uns und bringst deine Familie mit?
Also es sind zwei Dinge. Zum einen ist es die Natur. Also ich mag das jetzt auch hier mit den Bergen. Du hast diese Landschaft, dann auch die Tierwelt, die du hier noch sehen kannst. Das macht einfach einen Spaß von der Natur her gesehen. Dann heißt es ja auch Pillerseetal. Die Kollegen und Freunde aus dem Biathlon haben gesagt, Österreicher, Pillerschneetal. Das heißt nicht Pillerseetal, sondern ganz viel Schnee ist hier. Das habe ich hier auch erlebt. Ich habe hier über Nacht mal über einen Meter Neuschnee erlebt. Und ich rede jetzt hier wirklich von 100 Zentimetern und nicht von gefühlten 20, sondern das hat wirklich über Nacht mal hier richtig reingehauen. Und durch Verwehung hat man das Gefühl gehabt, das waren 2 Meter Neuschnee. Und das ist natürlich auch bombastisch, wie die Natur hier ist. Also es macht mir schon Spaß. Und natürlich auch die Menschen. Also diese Gastfreundlichkeit, dass man sagt, okay, wir laden die Welt ein. Ihr seid alle herzlich willkommen. Man blickt da in so viele nette Gesichter und die einen da herzlich willkommen heißen als Zirkus, als Biathlon-Zirkus. Das hat mir immer eine Freude gemacht. Wir haben auch ganz viele Freunde in Österreich, die dann auch hierher gekommen sind und haben da mit zugeguckt. Deshalb verbinde ich da auf der einen Seite immer wieder auch positive Erinnerungen an den Ort und natürlich diese ein oder andere negative Erinnerung, wo ich dann mal vergessen habe, die Reservepatronen abzulegen. Aber das ist, also das gibt so dieses Positive. Überwiegt ganz sehr.
Ja, toll. Ja, also freut uns riesig, dass du da bist. Hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Ich bin riesen Biathlon-Fan. Ich freue mich total auf die nächste Saison und auf Olympia. Ich hoffe, für uns springt irgendwas raus, aber davon gehen wir mal aus. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne. Und die Vorzeichen sind ja da, dass was rausspringt. Also von daher sind ja schon einiges an Leistung gezeigt und der Beste möge gewinnen. Insofern auch vielen Dank. Ich wünsche auch den Athleten maximale Erfolge.